The American investment bank Lehman Brothers has filed for bankruptcy.
You know what, right now, breaking news here, stocks all around the world are tanking.
This is a whole other level of confusion. This is a how bad as you say.
Well, I can tell you already that the Dow is expected to open down 300 points this morning, Robin, so that gives you an indication of how jittery the markets are.
Als die Investmentbank Lehman Brothers kollabierte, erschütterte der Zusammenbruch zuerst das weltweite Finanzsystem und erfasste schließlich die gesamte Weltwirtschaft. Es entstand die schwerste Krise seit der großen Depression in den 1930er Jahren, und für manche Ökonomen gerieten dabei auch bislang verlässlich scheinende Gewissheiten ins Wanken. Und das ist auch gut so, meint Tomasz Sedlacek.
We thought we understand interest rate, we don't understand interest rate. We thought we understand how prices are made, we don't understand how prices are made.
Wir dachten, wir verstehen Zinsen, wir verstehen sie nicht. Wir dachten, wir wissen, wie Preise funktionieren, wir verstehen nicht, wie Preise funktionieren. Wir dachten, der Preis ist fair, er ist nicht fair. Wir dachten, das Wachstum das Äquivalent des Kapitalismus ist, dem ist aber nicht so. Wir dachten, die soziale Marktwirtschaft sei nahezu perfekt und mussten lernen, dass es nur ein Zufall war, dass sie 20 Jahre lang gut funktioniert hat und wir auf der Sonnenseite lebten. Nun ist der richtige Zeitpunkt, über die dunkle Seite des Mondes zu sprechen. Ist Wachstum die einzige Erlösung? Was passiert, wenn das Wachstum nicht wieder anspringt? Werden wir kollabieren? Werden wir in den Krieg gehen oder werden wir uns damit abfinden und mit einigem Stolz sagen, okay, wir müssen nicht jedes Jahr reicher werden?
Tomasz Sedlacek ist ein gefragter Ökonom aus Tschechien. Er hat ein Wirtschaftsbuch geschrieben, das sich auf der ganzen Welt verkauft. Die Ökonomie von Gut und Böse. Welche Lehren aus der Krise schließlich gezogen werden, wird erst die Zukunft zeigen. Beim Handeln in der Krise nach 2008 hatten die Regierungen gegenüber Verantwortlichen früherer Krisen jedenfalls den Vorteil, dass Rezepte existierten, was am besten zu tun oder tunlichst zu unterlassen sei. Dass ausgerechnet John Maynard Keynes und seine ökonomischen Gedanken plötzlich gefragt waren, ist kein Zufall. Der Ökonom lebte und forschte in den 1930er Jahren während der schweren Weltwirtschaftskrise.
Die Gedanken von Keynes sind geprägt von der großen Rezession und was man dagegen hätte tun können. Es gibt da zwei Ansätze. Zum einen eben die Ansätze von Keynes, die zumindest im Hinblick auf automatische Stabilisatoren, die sind immer noch, glaube ich, weitestgehend im Allgemeingut der Ökonomie verankert. Die andere Lehre aus der großen Rezession war auf der monetären Seite ein Grund, warum die erste Krise 2008, 2009 relativ tief, aber doch kurzfristig in den meisten Ländern war, liegt darin begründet, dass die Zentralbanken hier beherzt und ganz anders vorgegangen sind als in der Weltwirtschaftskrise 1929.
Sagt Alfons Weichenrieder. Er ist Professor für Volkswirtschaft an der Universität in Frankfurt. Zum einen also haben die Notenbanken nach 2008 viel Geld in ausgetrocknete Finanzmärkte gepumpt, zum anderen hatte man von John Maynard Keynes gelernt. Denn der stellte in der Krise der 30er Jahre fest, dass es zwar ein funktionierendes wirtschaftliches Gleichgewicht gibt, allerdings kann sich das auch auf einem sehr tiefen Niveau einstellen. In Krisen etwa geht die Nachfrage nach Gütern zurück. Daraufhin schrumpft die Produktion und die Arbeitslosigkeit schießt in die Höhe, was zu noch weniger Konsum führt. Weil eine derart angeschlagene Wirtschaft nicht rasch zum Vollbeschäftigungsgleichgewicht zurückfindet, müsse der Staat einspringen, um den Wirtschaftsmotor am Laufen zu halten, beziehungsweise anzukurbeln. Auf staatlicher Seite haben etliche Regierungen der Welt Konjunkturprogramme aufgelegt. In Deutschland gehörte die Abwrackprämie für alte Autos dazu oder die Förderung der Kurzarbeit. Der Staat investiert aber auch kräftig in Infrastruktur wie Straßen und Gebäude. Alfons Weichenrieder?
Ich denke, dass sich die Profession doch relativ einig ist, dass in tiefen Rezessionen man zumindest die automatischen Stabilisatoren laufen lassen sollte. Das heißt also, die automatisch erhöhten Staatsausgaben, die dadurch erfolgen, dass man also mehr Arbeitslosengeld auszahlen muss, dergleichen Kurzarbeitergeld, die sollte man laufen lassen, da sollte man nicht sparen. Man sollte aber nicht in den Glauben verfallen, man könnte also die Wirtschaft da feinsteuern. Es kommt bei den Staatsausgaben und bei ihrer Wirkung sehr, sehr stark auf das Timing an.
Und nicht nur das. Abgesehen von der Feinjustierung kann auch ein anderes massives Problem entstehen. Geldnot auf Seiten des Staates. in unseren Tagen eine erdrückende Staatsverschuldung. Die Konsequenz? Entweder muss der Staat seine Einnahmen erhöhen oder er senkt seine Ausgaben, versucht also zu sparen, wo es geht. Auch das hat in der nun grassierenden Schuldenkrise einen Namen bekommen: Fiskalpakt. Er soll die Staatsverschuldung der Mitgliedstaaten der Eurozone wieder auf ein erträgliches Niveau runterschrauben. Kritiker wenden ein, dass damit vor allem in Krisenländern die Wirtschaft kaputt gespart werde. Und so entstand im Frühjahr 2012 eine hitzige Debatte darüber, ob die Sparprogramme nicht durch Wachstumsprogramme flankiert werden müssten.
Wachstum kostet eben nicht immer Geld. Das ist ja das Missverständnis. Wenn ich
There is absolutely no contradiction between a growth compact and a fiscal compact.
Wenn ich eine Arbeitsmarktreform, wie wir das mit der Agenda 2010 hatten, dann kostet das kein Geld.
Sans la croissance, il n'y aura pas la possibilité pour l'Europe.
Wenn 27 Staaten in Europa gleichzeitig nichts anderes tun, als fantasielos zu sparen, dann kann daraus kein Wachstum entstehen.
Eine einfache und befriedigende Antwort auf diese Frage ist noch nicht gefunden und kann wahrscheinlich auch nicht gegeben werden. Ohnehin fragen mittlerweile selbst Experten, wie verlässlich die Regeln der Ökonomie und ihrer Theoriegebäude überhaupt noch sind. Denn keines der eleganten mathematischen Modelle hat es geschafft, die jüngsten Krisen vorherzusehen. Tomasz Sedlacek meint, einen Grundirrtum vieler ökonomischer Theorien ausgemacht zu haben.
The basic problem here is of course that economics was for a long time inspired by classical Newtonian physics.
Das grundlegende Problem ist, dass die Ökonomie lange Zeit von der klassischen Newtonschen Physik beeinflusst war. Das Ergebnis war, dass wir so ein totes Objekt herausbekamen, denn Physik beschäftigt sich mit toten Dingen. Doch selbst die Physik hat sich von einer solch statischen Welt doch wegbewegt. Wenn man etwa die Quantentheorie ernst nimmt, könnte man doch von so etwas wie einem unberechenbaren freien Willen kleinster Teilchen sprechen. Aber wir Ökonomen sind in der statischen Welt geblieben, weil wir dachten, dass das so richtig ist. Das ändert sich. So hat man selbst in Davos auf dem Weltökonomieforum nach alternativen Modellen gesucht. Das ist also ein Thema, das ich mit Intellektuellen, Philosophen, Künstlern und nicht nur Ökonomen diskutiere. Zu dieser Debatte möchte ich beitragen.
Einer der Protagonisten in vielen Wirtschaftsmodellen ist oder war der Homo economicus. Es ist das Modell eines Wesens, das seine eigenen Interessen verfolgt und seinen Nutzen maximiert. Dabei handelt es rational und verfügt über vollständige Marktinformationen. Ein kleiner Gott in den Niederungen der Wirtschaftstheorien also. Wenn wir ihn uns vorstellen wollen, so würde es sich um einen Menschen handeln, der wie ein Roboter agiert und stur die Ziele verfolgt, die ihm nutzen. Einmal ein solches Ziel anvisiert, würde er alle Märkte und Güter korrekt analysieren und danach die Entscheidungen treffen, die ihn sein Ziel sicher erreichen lassen. Er kann das, weil er auch alle seine wirtschaftlichen Entscheidungsmöglichkeiten kennt und genau weiß, welche Folgen sie haben. So gesehen kann er keine falschen Entscheidungen treffen.
It's a very, very weird model that we've constructed, and we thought that assumptions don't matter as long as the results and the predictive capacity of economics is okay.
Das ist ein sehr eigenartiges Modell, das wir konstruiert haben. Wir dachten, dass die Annahmen und Voraussetzungen nicht so wichtig sind, solange die Ergebnisse stimmen. Das funktionierte halbwegs, obwohl sich viele dazu immer wieder kritisch geäußert haben. Durch die Krise kam man dann darauf, dass man dieses außerirdische Wesen eigentlich nicht ernst nehmen konnte, weil es keine Voraussagen erlaubte. Das ist mittlerweile allgemein anerkannt und darüber bin ich froh, denn es führt zu nichts Gutem, wenn falsche Werkzeuge wie dieses in den Wissenschaften Anwendung finden.
Widely acknowledged and I'm quite happy with it. I think there's lots of harm can be done if wrong tools are applied.
Der Homo economicus hat ausgedient. Zu ideal, nicht tauglich für all die Fragen, die heute die Wirtschaftswissenschaftler umtreiben. Behavioral Finance, übersetzt verhaltensorientierte Finanzierungslehre, versucht, weiterzudenken. In der Verhaltensökonomie wird der Mensch als psychologisches Wesen einbezogen in die Voraussagen für die Wirtschaft. Joachim Goldberg beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Thema und hat das Unternehmen Cognitrend gegründet, das Analysen der Börsen- und Finanzwelt vor diesem Hintergrund betreibt. Auch er stimmt den Abgesang auf den Homo economicus an.
Es sind nicht nur die Emotionen übrigens, die ihm fehlen, sondern es sind natürlich auch ganz wichtige Dinge der Aufnahmefähigkeit. Der Homo economicus hat ja theoretisch alle Informationen zur Verfügung, die Menschen gucken sich nicht alle Informationen an. Die Menschen können haben also auf der einen Seite mal Begrenzung, überhaupt alle Informationen wahrzunehmen, selbst wenn sie ihm zur Verfügung stünden. Und auf der anderen Seite wollen die Menschen natürlich auch bestimmte Informationen überhaupt nicht hören. In den Finanzmärkten werden Informationen weitergegeben, die eigentlich selektiv wahrgenommen worden sind. Und zwar immer dann selektiv wahrgenommen werden, wenn ich eine Entscheidung zu rechtfertigen habe. Und das ist natürlich immer dann, wenn ich im Verlustbereich bin.
In Ansätzen treten durch die Krise wieder alternative Denkweisen auf. Dabei ist keineswegs ausgemacht, ob die sich auf breiter Front durchsetzen werden. Und auch ist nicht sicher, ob das überhaupt wünschenswert wäre. Auf jeden Fall aber haben einige Modelle, die vorher als selbstverständlich galten, Risse bekommen. So auch die Theorie sich selbst regulierender Märkte. In ihrer Reinform nimmt sie an, dass vollkommen freie Märkte, in denen nur die einzelnen Wirtschaftssubjekte agieren und die Staaten sich aus dem Wirtschaftsgeschehen möglichst komplett heraushalten, dass diese Märkte sich immer wieder selbst ordnen, sich selbst regeln. Nach dieser Logik hätte man alle Banken, nachdem sie sich am US-Hypothekenmarkt verzockt hatten, pleite gehen lassen müssen. Manche glauben auch, dass das besser gewesen wäre. Nach dieser Logik bräuchte es weder staatliche soziale Absicherungen noch irgendwelche Regulierungen in der Wirtschaft oder auf den Finanzmärkten.
Ich glaube, dass klar geworden ist, dass die Hoffnung auf Selbstregulierung überzogen war und dass wir über Regulierung versuchen müssen, mehr Systemstabilität zu erreichen. Ich glaube, da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen, die das bezweifeln würden. Aber wie so oft im Leben, der Teufel steckt im Detail. Und wir müssen uns genau überlegen, dass wir nicht mit Regulierungen dann doch wieder Anreize setzen, ohne genau drauf zu gucken, die dann schon wieder die Saat für die nächste Krise sind.
Lange hoffte man, es sei so einfach. Nachfrage provoziert Angebot und umgekehrt. Angebot schafft Nachfrage. Beides findet zum Gleichgewicht. Auch dahinter der Gedanke sich selbst regulierender Märkte. Diese Theorie wird gewöhnlich dem Begründer der klassischen Nationalökonomie, Adam Smith, zugeschrieben. Die Grundidee lautet, Märkte steuern sich durch Nachfrage und Angebot am besten, und zwar ohne staatliche Eingriffe. Die Märkte ordnen und regulieren selbst das Geschehen und bringen den Einzelnen dazu, seine Bedürfnisse zu verfolgen. Dabei dient der Mensch dann quasi automatisch dem Interesse der Gesellschaft nach bestmöglicher Güterversorgung. Es ist dies die von Adam Smith beschriebene Invisible Hand, die unsichtbare Hand, die auf wundersame Weise eingreift und das unübersichtliche Geschehen zum größtmöglichen Wohle aller Beteiligten ordnet. Dass das heute nicht mehr eins zu eins gilt, hat viele Gründe. Der wichtigste, auch Adam Smith war natürlich ein Kind seiner Zeit. Er lebte bis 1790 in Schottland und seine Gedanken sind historisch bedingt.
Naja, man muss ja jedes Werk vor dem Hintergrund lesen und sehen in der Zeit, in der es geschrieben ist. Ne? Also vieles von dem, was Adam Smith geschrieben hat, ist richtig und ist heute auch noch zu unterschreiben. Dass in einer Zeit, in der der Merkantilismus und die Abschottung der Märkte das Hauptproblem war, dass in so einer Zeit ein Werk, das versucht hat, ökonomische Rationalität einzuführen, sich hauptsächlich auf Deregulierung bezogen hat, ist selbstverständlich. Aber auch bei Adam Smith gibt es natürlich Kapitel, die über Probleme der Marktwirtschaft sprechen. Und die Finanzwissenschaft ist im Prinzip die Lehre darüber, wie man die Fehler der Marktwirtschaft durch staatliches Handeln in den Griff bekommen kann.
Der entfesselte Banker, der Milliarden verzockt und immer noch glaubt, er könne das wieder hinkriegen, indem er ein noch größeres Rad dreht, ist das Schreck- und Zerrbild unserer Gesellschaft geworden. Dem Größenwahn, der sich da zeigt, steht der Wunsch nach Vernunft und verantwortungsbewusstem Handeln in allen Teilen der Wirtschaft gegenüber. Es lohnt sich, nicht nur in der Krise in den Klassikern der Ökonomie zu schmökern. Und übrigens auch in anderen Klassikern. Denn wie schrieb Goethe einst und bis heute krisentauglich?
Nun geht erst das Urteil an. Dich vermag aus Glaubensketten der Verstand allein zu retten, dem du schon Verzicht getan. Wer nicht von 3000 Jahren sich weiß, Rechenschaft zu geben, bleib im Dunkeln unerfahren, mag von Tag zu Tage leben,